Franzen, der Literaturpodcast der vergessenen Bücher. In dieser Ausgabe Caro Clairberg, Yesteryear und Siegfried Lenz, Deutschstunde. Die Geschichte über einen Instagram-Tradwife, die 1855 aufwacht und feststellen muss, dass die Realität dort ganz anders aussieht als in ihrer heilen Social-Media-Welt auf der Yesteryear Ranch in Idaho, auf der sie Millionen von Followern mit Futter über Biogemüse und dem Zusammenleben mit Hühnern, Kindern und Ehemann versorgt. Umrahmt von christlichen Werten, Produktmanagement und dem Gehorsam dem Ehemann gegenüber. Tradwives, ein Phänomen, das vor allem im Netz gefeiert wird. Mit 5 Kindern und das 6. ist unterwegs. Natalie, in Burkes Roman Yesteryear, übersetzt von Ditlind Falk und Lisa Kögeböhn, besitzt nichts von jener melancholischen, wehmütigen Erinnerung des Beatles-Songs Yesterday. Voller beißendem Spott und Komik erzählt die Autorin vom Leben mit einer verkrachten männlichen Existenz aus reichem Haus in der Gegenwart und einem bitteren Erwachen Mitte des 19. Jahrhunderts mit einem Macho, der nicht davor zurückschreckt, sie zu schlagen, als sie zu flüchten versucht. War sie in der Gegenwart in der Lage, den Sohn eines erfolgreichen Politikers so zu beeinflussen, dass sie ihn mit der finanziellen Unterstützung des Schwiegervaters aufs Land verfrachten konnte, wo er den Farmer in sich entdeckte, erwartet sie im Jahr 1855 ein harter Überlebenskampf. Derselbe Mann, dieselben Kinder, nur sie ist nicht sie, weil sie immer noch wie in der Gegenwart denkt und zur Gefangenen wird. Entweder passt sie sich an und verstellt sich oder wird gnadenlos unterdrückt. Jeder kennt doch seine Aufgabe. Die Familie ist auf ganz andere Manier durchgetaktet als in der Gegenwart. Sogleich stellt sich natürlich die Frage, wie ist das möglich? Träumt sie? Hat sie den Verstand verloren? Hat Gott sie zu sich geholt? Ist sie ins Nichts gefallen? Nimmt sie an einer Reality-Show teil oder ist das von Schimmel befreite Haus etwa ein Portal zu einer feministischen Zeitreise voller Wut und Ironie? Dass auch in der heilen Welt es vorkommen kann, dass ein Kindermädchen, dem Natalie Zuflucht gewährt hat, sich angesichts der Vorkommnisse im letzten Sommer heimlich mit dem Bus davonstiehlt, wird lapidar mit dem Satz, dass der Mann seine Hose nicht hatte zuhalten können, weggeblinzelt. So einfach geht das, wenn etwas perfekt zu sein hat. In einer Besserungsanstalt seine Erinnerungen in Kladden aufzuschreiben, ist ein Anachronismus. Kein Wunder, dass Siggi Jepsen angesichts seiner Kindheit daran scheitert. Er muss sich einer Vergangenheit stellen, in der der Gehorsam eine deutsche Tugend war. Das Land dem Nationalsozialismus gehorchte. Ausgerechnet der Vater, ein Dorfpolizist, überwacht das Malverbot gegen einen entarteten Maler, gegen Max Nansen, der auf einem abgelegenen Hof an der deutsch-dänischen Grenze lebt. Wer sich heute fragt, wie das krankhafte Gedankengut eines Führers und seiner ergebenen Schergen bis in die entlegensten Ecken des Dritten Reichs vorzudringen vermochte, sollte Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde noch einmal lesen. Wie man nicht nur das, was als abartige Kunst betrachtet wird, sondern gleichsam ein ganzes Volk unter Kontrolle hält. Das pflanzt Lenz abseits der fanatischen Parteigänger in eine Landschaft hinein, die alles überdauern wird. Da ist das Meer, der Wind, der Sand. Und die Menschen fühlen sich berufen, Anordnungen durchzusetzen, stillzuhalten. Was sollten sie auch tun? Weglaufen? Wohin? Das kann sich nur eine Berühmtheit leisten. Lenz erschafft ein Stück Widerstand in der Figur des Jungen, der sich dem Vater und seiner blinden Anhängerschaft widersetzt und dem Maler hilft, seine Bilder zu verstecken. Nach dem Krieg lässt der Vater keinen Zweifel daran, seine Pflicht erfüllen zu müssen, indem er die versteckten Bilder in Brand setzt. Nationalsozialistischer Alltag schwappt in die 1950er Jahre hinein. Dass ausgerechnet Siggi Jepsen, der zu helfen versucht hat, in der Besserungsanstalt landet, ist an Hohn kaum zu überbieten.